Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was für ein Gott, was für ein Mensch, haben wir eben als Refrain in unserem letzten Lied gesungen. Was für ein Gott und was für ein Mensch, dieses Doppel aus zwei Blickrichtungen, kennzeichnet auch den heutigen Predigttext. Er steht im Brief an die Hebräer im 5. Kapitel und dort heißt es: Denn jeder hohe Priester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Und so hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, Hohepriester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht: Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Von Gott genannt ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Soweit die Heilige Schrift. Der Herr segne sein Wort an uns und segne uns diese Predigt. Rätselhaft dieser Text. Was für ein Mensch, was für ein Gott. Behalten wir das als Gedanken mal im Hinterkopf. Ich möchte diesen durchaus schwierigen Predigttext aus zwei Blickrichtungen betrachten. Im ersten Teil des Textes, da geht es um die Rolle der Hohepriester, also des geistlichen Standes im Alten Testament. Und im zweiten Teil, da blicken wir auf das Neue Testament und die Situation, wie Jesus im Garten Gethsemane war, am Abend vor seiner Verhaftung und allem, was dann folgte. Beginnen wir mal der Reihe nach mit den Hohepriestern im Alten Testament. Im Judentum gab es damals eine ganze Hierarchie an Amtsträgern. Sie sollten zwischen den Menschen und Gott vermitteln. Sie waren Priester ihres alttestamentlichen Gottes, hochgebildet, mit der Tora und ihrer Auslegung tief vertraut. Im Alten Testament kennen wir sie auch oft in einer tragenden Rolle, bis dahin, dass sie selbst die Könige weisen und zurechtweisen. Sie halten die Riten und Feiern ab. Sie hielten in der babylonischen Gefangenschaft die Erinnerung an Jerusalem und den ersten Tempel wach. Und sie arbeiteten nach der Rückkehr des israelischen Volkes ins heilige Land am geistlichen Wiederaufbau dort mit. Und ihre Macht reicht landesweit, und zur Zeit Jesu hielten sie je nach Stellung engeren oder distanzierteren Kontakt zur römischen Besatzungsmacht. Wer von Ihnen die Filmreihe Chosen vielleicht schon gesehen hat, der erinnert sich an den einen oder anderen Protagonisten dort. Da gibt es in den ersten Teilen jenen Nikodemus, einen Hohepriester, voll Amt und Würde und Ansehen, der ins Zweifeln kommt über seine Rolle und den Glauben, den er vermittelt, angesichts erst Johannes des Täufers und später dann Jesus selbst. Und dem zweifelnden Nikodemus stellt die Filmreihe gegenüber dann den eifernden Schmuel, der auch hochgebildet ist, aber vielleicht nicht die nötige Distanz hat, um sich selbst in Frage zu stellen, der ganz fest glaubt, was das Wort seiner Meinung nach hergibt und in dem Sinne Gottes Gesetz durchsetzt, auf Teufel komm raus. Und daneben spielen noch andere Priester in den Synagogen eine Rolle. Vom obersten Priester spricht nun unser Hebräerbrief. Da heißt es, denn jeder hohe Priester, der unter den Menschen genommen wird, wird eingesetzt zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Die ersten Sätze könnten wir mit der Überschrift versehen, auch Hohepriester sind nur Menschen. Als Geistliche sind sie Mittler zwischen Gott oben und den Menschen hier. Sie sind von den Menschen genommen, das heißt aus unseren Reihen berufen. Sie sind Menschen, sie bleiben Menschen und sie sind eingesetzt zum Dienst vor Gott. Aber trotz ihres besonderen Amtes bleiben sie auch Menschen, wie wir alle hier, in all unserer Schwachheit. Ein Priester kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Das heißt, trotz des besonderen Amtes sind es keine besonderen Menschen. Im Gegenteil, das verbindet sie genau mit uns als Gläubigen. Sie kennen die Höhen und Tiefen des Lebens, die Zuversicht und die Angst, die Freude und den Schmerz. Und wenn wir diese Einschätzung aus der Zeit des Alten Testaments übertragen in die heutige Zeit, dann können wir sagen, unsere Pfarrerinnen und Pfarrer in unseren christlichen Kirchen, in den freien Gemeinden und die Priester der katholischen Kirche, sie alle sind aus unseren Reihen genommen, zu einem besonderen Amt eingesetzt, aber sie sind und bleiben Menschen, wie wir alle. Sie haben eine besondere Aufgabe, sie sind Teil der Herde Gottes, so wie wir, vielleicht sogar eher Schutzhunde für die Hirten und für die Herde. Sie halten die Herde beisammen und nehmen sie in Schutz vor Gefahren von außen, aber sie sind nicht der Hirte selbst, das ist er. Und genau wie wir kennen Pfarrerinnen und Pfarrer auch die Höhen und Tiefen des Lebens, Sorgen, Angst, Krankheit, den Verlust naher Menschen und den Tod, genauso wie das Scheitern von Ehen oder Schwierigkeiten bei der Erziehung von Kindern. Und genau das macht sie so glaubwürdig. Sie sind uns ganz nahe. Wenn wir wie vor wenigen Tagen in den Zeitungen und Zeitschriften wieder über irgendwelche Skandale in der Kirche oder unter Kirchenleuten lesen, auch in der evangelischen, auch in der katholischen Kirche, wenn da davon die Rede ist, dass Verfehlungen nicht aufgedeckt, sondern vertuscht wurden, dann rüttelt das immer wieder an der Glaubwürdigkeit. Und die berechtigte Empörung, die greift vielleicht auch deshalb so um sich, weil von den Amtsträgern eine besondere Lebensführung erwartet wird. Sie sollen Vorbilder sein in all ihrer Schwäche. Damit wir uns richtig verstehen, wer sich an Mitmenschen vergeht, der muss zur Rechenschaft gezogen werden und von seinen Amtsaufgaben entbunden werden. Und genau das wirft man in bestimmten Fällen der Amtskirche vor, hätte sie nicht rechtzeitig getan. Wer Straftaten begeht, der muss sich davor verantworten. Der Talar schützt nicht vor Strafe. Aber das Problem ist, dass in unseren Nachrichten oft das eine mit dem anderen vermengt wird. Fehler und Schwäche Einzelner und strukturelle Defizite einer kirchlichen Organisation dienen dann oft als Grund, gleich überschießend der gesamten Kirche und der gesamten christlichen Gemeinde den Rücken zu kehren, auszutreten und damit auch den Glauben an Christus hinter sich zu lassen. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was die Kirche soll. Das Gegenteil ihres Auftrags und das Gegenteil des Auftrags der Hohepriester, so wie es im Hebräerbrief heißt. Sie sind ja eingesetzt, um uns zu Gott zu führen. Sie sind eingesetzt, um uns Gott näher zu bringen, nicht um die Menschen von Gott wegzubringen. Ich sehe in der Kapitelüberschrift, auch Hohepriester sind nur Menschen, umgekehrt auch eine ganz große Chance. Denn wie anders sollen denn unsere Pfarrerinnen und Pfarrer uns den Glauben vermitteln, wenn nicht aus eigener Anschauung und eigenem Erleben? Denn gerade in unserer evangelischen Kirche haben Pfarrerinnen und Pfarrer auch Familie, haben Kinder, kennen die Probleme, wenn die Kinder größer werden und die Pubertät kommt und dann die Phase anfängt, in der Anführungszeichen die Eltern schwierig werden, Anführungszeichen Ende, und nicht nur am Kinderzimmer, sondern vielleicht manchmal auch auf der Stirn des Kindes geschrieben stehen könnte, wegen Umbauarbeiten geschlossen. Sie alle kennen das. Und gerade wenn unsere Pfarrerinnen und Pfarrer das kennen, können sie ganz anders mit uns umgehen und können Eltern auch viel ruhiger und viel erfahrener Rat und Tat geben. Und genau das, denke ich, ist doch unser großes Kapital im geistlichen Sinne in unserer evangelischen Kirche. Unsere Pfarrerinnen und Pfarrer brauchen keine Übermenschen zu sein. Sie kennen uns, sie kennen unsere Probleme aus eigener Anschauung und damit können sie glaubwürdige Begleiterinnen und Begleiter ihrer Gemeinden sein. Oder mit den Worten des Hebräerbriefs, sie können mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil sie auch selber Schwachheit an sich tragen. Auch Hohepriester sind nur Menschen, Teil 1. Jetzt schauen wir in den zweiten Teil des Predigttextes. Die Situation Jesus am Abend vor der Verhaftung im Garten Gethsemane. Nach dem Hebräerbrief unterscheidet sich Jesus von den Hohepriestern des Alten Testaments einmal nicht, denn er ist auch als Mensch geboren worden. Er lebt als Mensch unter Menschen und es heißt dort, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Allerdings, ihm war eine besondere Lebensaufgabe zugedacht. Es heißt dort im Predigttext auch, du bist Priester in Ewigkeit. Jesus sollte also einerseits Mensch und andererseits eine neue Art von Hohepriester sein. Und wie? Das zeigt sich in der Szene im Garten Gethsemane. Jesus hält sich dort mit seinen Jüngern auf. Er sieht vor sich die Gefangennahme, die Folter, das Verhör und die Todesstrafe. Er blickt in die Tiefen des Todes, der ihm wie jedem sterblichen Menschen bevorstand. Und das heißt dort im Text, und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor ihn gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Das erzählt, wie Jesus gebetet, gelitten und gefleht hat, dass dieser Kelch doch an ihm vorübergehe. Aber Gott bestand auf der Todesstrafe für seinen Sohn in der Rolle des neuen Hohepriesters. Er verschonte ihn nicht, anders als beispielsweise in der Opferszene Isaak und Abrahams, als Abraham seinen geliebten Sohn opfern sollte und wollte und Gott im letzten Moment dazwischengriff und sagte, nein, leg keine Hand an Isaak an, nimm ein anderes Opfer. Symbolisch für den Blick Jesu in den Abgrund des Todes zeigen wir Ihnen nun das Bild eines antiken Felsengrabs, wie ich es vor 2 Jahren auf Zypern gesehen habe. Tief in die Erde hineingegraben, von Steinmetzen gemacht. Dort, wo es dunkel ist, kalt und finster. Eines von solchen Höhlengräbern hatte Jesus vor Augen als Platz nach der Kreuzigung. Unser Predigttext baut diese Szene noch aus. Da heißt es, so hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Das meint Jesus, erfüllte seine Rolle. Er bat, Herr, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Jesus blieb trotz aller Verzweiflung seinem Vater gehorsam. Er erfüllte Gottes Willen und ging den schweren Weg ans Kreuz. Warum eigentlich? Warum denn musste Jesus sterben? Er, der sündlos war, fehlerlos, friedlich, keine Gewalttat oder, wie wir im Wochenspruch schon gehört haben, der gerade nicht mit Macht und Gewalt herrschte. Warum musste Jesus sterben? Nach der Ordnung des Alten Testaments ist Gott ein gerechter Gott. Er belohnt Gehorsam, er straft Ungehorsam. Und das Alte Testament verkörpert diesen Gedanken der Gerechtigkeit. Gott gibt den Menschen Gesetze, schon die ersten Gesetze Mose, die beiden großen Tafeln mit den Geboten, darüber hinaus viele weitere Gesetze. Diese Gesetze müssen umgesetzt werden und dazu gab es im Alten Testament eben die Priester, die dafür sorgten, dass die Gläubigen die Gesetze lernten und einhielten. Die Ruhe am Sabbat, das koschere Kochen und so weiter, all diese Regeln. Und dieser Gedanke der Gesetzlichkeit meint auch Gerechtigkeit. Was gesetzeskonform ist, ist in Ordnung und wird belohnt und was gesetzwidrig ist, wird vernichtet und bestraft. Böses wird mit Bösem vergolten, Gutes mit Gutem. Und da die Menschheit seit Adam und Eva als sündig gilt, sie hatten sich Gottes Willen entzogen und waren aus seiner Nähe, aus dem Paradies vertrieben worden, war ihre Sünde zu bestrafen. Und die letzte Strafe für alle Menschen ist der Tod. Wir sind sterbliche Wesen seit jeher. Nach der Ordnung des Neuen Testaments ist Gott aber nicht nur der gerechte Gott, sondern ein gnädiger Gott. Er belohnt weiterhin Gehorsam. Er bestraft weiterhin Ungehorsam. Aber er hat erkannt, dass wir Menschen alle bloß mit Gesetzen und ihrer harten Durchsetzung nicht auf den rechten Weg zu bringen sind. So sind wir nicht zu retten. Wir geraten immer wieder auf Abwege. Und Gott will ja nicht die Menschheit insgesamt vernichten als Strafe für ihre Sünde. Damit wäre sein Schöpfungswerk völlig hinfällig. Im Gegenteil, im Neuen Testament wagt er einen radikalen Neuanfang. Es gilt immer noch die Gerechtigkeit, aber es gilt auch Gnade vor Recht. Doch wäre Gott nur der gnädige Gott des Neuen Testaments, hätte er seine Rolle des gerechten Gottes des Alten Testaments aufgegeben und verloren. Und das Ganze widerspricht sich. Gott als höchstes Wesen kann nicht ungerecht sein. Er muss gerecht bleiben. Gleichzeitig will er gnädig werden. Das widerspricht sich. Wäre Gott nur der gnädige Gott, könnte er eben kein gerechter Gott mehr sein. Wenn Untaten nicht bestraft werden, wäre das ungerecht. Gnade gibt es nur statt Strafe. Ohne Strafe bräuchte es keine Gnade. Das heißt, Gott konnte die Menschen nicht begnadigen, ohne sie auch zu bestrafen. Hätte er sie aber mit dem Tod bestraft, gäbe es keinen Grund mehr für Gnade, sie wären ja alle tot. Dieses Dilemma löst Gott an Ostern auf seine ganz eigene, ganz neue Weise. Statt der gesamten Menschheit lässt er nur einen einzigen Menschen sterben. Und statt uns aller, die wir unsere Fehler und Sünden tragen, lässt er einen, der fehlerlos und sündlos war, die Fehler aller auf sich nehmen. Und Jesus wird in seiner Rolle als Menschensohn und Mensch wie wir bestraft und nimmt die gesamte Sünde der Welt auf sich. Er wird anstelle aller geopfert am Kreuz auf Golgatha. Seitdem ist das Kreuz das Symbol von Folter und Strafe bis in Ewigkeit. Aber so ist dem Gesetz Genüge getan. Die Römer bestraften am Kreuz Straftäter oder Leute, die sie für strafwürdig und für todeswürdig hielten. Andererseits ist die Gesetzlichkeit des Alten Testaments genau an diesem Kreuz auch wiederum durchbrochen, durch einen Akt der Gnade. Denn der eine, der geopfert wird, der stirbt auf Golgatha als Menschensohn. Aber da er zugleich Gottes Sohn ist, wird er 3 Tage später auferstehen als Gottes Sohn. Als allererster ist er vom Tod auferstanden. Als Mensch blickte Jesus ins dunkle Grab hinunter. Wir haben das Felsengrab gesehen. Aber als Gottes geliebter Sohn schreitet er aus dem Grab hinaus und blickt hinauf zum Licht, zum Himmel und wird später dorthin auffahren. Diese Gnade vermittelt Jesus uns und diese Gnade konnte das Alte Testament nicht geben. Es heißt im Predigttext weiter, und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Gott ist seit Jesu Tod und Auferstehung der gerechte Gott des Alten Testaments geblieben, aber der gnädige Gott des Neuen Testaments geworden. Der logische Widerspruch von Gerechtigkeit und Gnade ist durch Jesus Christus ein für allemal aufgelöst worden. Aus dem Kreuz als Werkzeug einer qualvollen Hinrichtung und Symbol des ewigen Todes ist nun das Symbol der Auferstehung und des ewigen Lebens geworden. Und wir möchten Ihnen noch das letzte Bild zeigen. Seit Ostern haben wir Hoffnung. Seit Ostern breitet sich über der Dunkelheit der Welt und der tiefen Finsternis des Todes bereits die Morgenröte der Auferstehung. Das ist Jesu Erlösungswerk und das ist Jesus als Hohepriester. So sei die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen. Amen.